Es ist eigentlich gar nicht so meine Art zu fabulieren. Trotzdem möchte ich diesen Vortrag jetzt mal mit einer Fabel einleiten. Ein Vogel lag auf dem Rücken und hielt beide Beine starr gegen den Himmel gestreckt. Ein anderer Vogel kam vorüber und fragte verwundert, warum liegst du so da und warum hältst du die Beine so starr? Da antwortete der erste Vogel, ich trage den Himmel mit meinen Beinen. Wenn ich losließe und die Beine anzöge, würde der Himmel herabstürzen. Kaum hatte er das gesagt, da löste sich ein Blatt vom nahen Eichbaum und fiel leise raschelnd auf die Erde. Darüber erschrak der Vogel so sehr, dass er sich geschwind aufrichtete und spornstreichs davonflog. Der Himmel aber blieb an seinem Ort. Als ich diese Fabel zum ersten Mal las, musste ich auch schmunzeln über den kleinen Vogel, der sich für so wichtig gehalten hat, dass er meinte, ohne ihn würde der Himmel herabstürzen. Vielleicht hat diese Geschichte ja vielleicht dem einen oder anderen etwas zu sagen. Sicher, jeder von uns ist wichtig, einmalig, nicht auswechselbar wie eine Glühbirne. Das darf uns freuen. Aber andererseits ist doch keiner von uns der Eckpfeiler der Welt, ohne den alles zusammenbricht. Und nur wer das weiß und wer das in seinem tiefsten Innern auch angenommen hat, der wird zur Ruhe kommen können. Er kann frei werden von den Lasten und Verpflichtungen des Berufes, von den Forderungen des Alltags, den Ansprüchen der Mitmenschen. In unserer hektischen, schnelllebigen Zeit ist es doch besonders wichtig, dass wir uns mal eine Pause gönnen, in der wir innerlich zur Ruhe kommen. Ruhe finden für die eigene Seele, das ist es doch, was heute viele Menschen so sehr brauchen. Und es ist wirklich ein berechtigtes Anliegen. Wie schon gesagt wurde, dieses Jahr 2010 wurde zum Jahr der Stille ausgerufen. Und ich habe gelesen, ich zitiere, es geht um Leben aus der Stille in der Begegnung mit Gott. Darum, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ruhe zu finden und zu leben. Wer könnte dagegen Einspruch erheben? Wer leidet nicht unter Hektik und Arbeitsstress, unter der Reizüberflutung und auch unter der Lautheit unseres Lebens? Richard de Grandpré spricht von der Schnellfeuerkultur mit ihrer ständig wachsenden Beschleunigung in allen Lebensbereichen. In seinem Buch Die Ritalin-Gesellschaft fragt er, wie kommt es, dass wir zu einer Gesellschaft geworden sind, die süchtig ist nach Abwechslung und Erregung? Viele junge Menschen können Stille gar nicht mehr ertragen. Sie leiden in reizarmer Umgebung unter Entzugserscheinungen, die sich dann in Hypomotorik und Konzentrationsschwäche äußern, genannt ADS oder ADHS. Und somit hat der Ruf nach Stille durchaus seine Begründung. Aber wie so oft, stimmt zwar die Diagnose, aber bei der Therapie hapert's. Leider hat man das an sich gute Anliegen zum Steigbügelhalter für eine aufkommende neomystische Bewegung gemacht. Und ich bin überzeugt, dass bei Weitem nicht alle der circa 100 christlichen Organisationen, die sich dem Jahr der Stille angeschlossen haben, das gewusst und gewollt haben. Aber nun ist mal die Mystik eine echte Gefahr für den christlichen Glauben. Und deswegen ist hier auch eine deutliche Warnung angesagt. Das Wort Mystik ist jetzt heute schon öfter gefallen und ich möchte nur wenigstens kurz darauf eingehen. Der Begriff selbst, Mystik, kommt von griechisch Mystikos, was eigentlich heißt geheimnisvoll. Ich möchte Sie aber nicht langweilen mit den verschiedenen Begriffsbestimmungen der Mystik, die sehr zahlreich sind und uns hier auch nicht sehr viel weiterbringen. Im Allgemeinen geht es eben immer um eine Praxis, wo man mittels der Innenschau, der Introspektion, eine Einswerdung mit Gott sucht. Das ist eine Praxis, wo der religiöse Mensch versucht, von sich aus Gott zu nahen, transzendente Gotteserfahrung zu machen. Eins werden mit Gott, die Unio Mystica. Er glaubt in sich selbst, und das heißt in seinem Fleisch, mittels bestimmter meditativer und kontemplativer Praktiken Gott begegnen zu können. Wir wissen, was Paulus darüber sagt. Er sagt, in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Also das alleine sagt schon alles. Wie können wir denn in unserem Fleisch wirklich Gott begegnen? Wir finden mystische Praktiken übrigens in allen Religionen. Tatsächlich ist die Mystik das gemeinsame, das verbindende Element zwischen den Religionen. eine synkretistische Endzeitkirche, von der ja die Offenbarung ganz klar spricht. Eine solche Kirche, die faktisch alle Religionen, Sekten und Kulte unter ein gemeinsames Dach bringen wird. Natürlich unter Beibehaltung ihrer jeweils eigenen Lehre und Praxis. Eine solche Kirche wird durch und durch mystisch sein, eine mystische Kirche. Vor Jahren kam ich ins Gespräch mit einem überzeugten Esoteriker, und als wir auf die Mystik zu sprechen kamen und ich die Gefahr der Mystik aufzeigte, bekam ich von ihm eine Antwort, die sich mir einprägte. Er sagte, die christliche Kirche der Zukunft wird eine mystische sein oder sie wird nicht mehr sein. Ein großes Wort. Später kam ich dann drauf, dass das eigentlich ein Zitat war. Nämlich ein Zitat von dem bekannten katholischen Moraltheologen Karl Rahner. Wenn wir die Bedeutung der Mystik für die endzeitliche Verführung erkannt haben, dann wissen wir auch um die Gefahr, die in der Hingabe an mystische Praktiken steckt. Wer heute schon von der Mystik angekränkelt ist, wird der kommenden antichristlichen Weltreligion, in der Offenbarung Hure Babylon genannt, nicht widerstehen können. Auf diesem Hintergrund wird man in Bezug auf den zunehmenden Einfluss für die Mystik sehr offenen Emerging Church Bewegung doppelt wachsam sein müssen. Für das Verständnis heutiger Entwicklung ist es aber wichtig zu wissen, dass die Mystik eben nicht nur in den außerchristlichen Religionen wie Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Islam, Judentum verwurzelt ist, sondern eben durchaus auch in den christlichen Kirchen. Die Mystik war speziell in der römisch-katholischen Kirche immer schon ein wesentliches Element. Wir könnten sagen, der Katholizismus ist geradezu durchdrungen von Mystik in Lehre und Glaubensvollzug. Zutiefst mystisch sind die heilige Eucharistie, die Marienverehrung, Marienerscheinungen, das Rosenkranzgebet, Übungen in Askese, Kontemplation und Meditation. Viele der katholischen Heiligen waren Mystiker. In den orthodoxen Kirchen hat die Mystik ebenfalls eine lange Tradition. In der Mönchsbewegung wird die Mystik praktiziert, zum Beispiel durch das Jesusgebet oder Herzensgebet auch genannt. In der orthodoxen Glaubenspraxis haben die Ikonen einen hohen Stellenwert. Sie sind so etwas wie Vermittler zwischen Gott und Mensch. In den reformatorischen Kirchen wurde die Mystik zwar grundsätzlich abgelehnt, aber gerade der nachreformatorische Protestantismus konnte sich den mystischen Einfluss nicht mehr erwehren. Da war ein Mann namens Jakob Böhme, der zwar von der Kirche dann zum Ketzer erklärt wurde, aber dennoch es geschafft hat, der Mystik zu Beginn des 18. Jahrhunderts einigen Einfluss zu verschaffen. Gerade der reformierte Pietismus war diesen Einflüssen gegenüber sehr aufgeschlossen. Vertreter waren zum Beispiel Friedrich Christoph Oettinger, Philipp Jakob Spener, Gerhard Theer Stegen, Angelus Silesius, eigentlich Johann Scheffler, der übrigens wegen der Ablehnung der Mystik in den reformatorischen Kirchen zum Katholizismus übergetreten ist. In neuerer Zeit ist es zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts Christian Morgenstern und in unserer Zeit Jörg Zink und Peter Zimmerling. Ein paar Worte zu Zink und Zimmerling. Jörg Zink hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Dornen können Rosen tragen, Mystik, die Zukunft des Christentums. Und in der Werbung des Buchverlages heißt es, im 20. Jahrhundert galt Mystik, zumindest im Protestantismus, nichts oder sie wurde der Weltflüchtigkeit verdächtigt. Um im neuen Jahrtausend eine lebendige Zukunft zu haben, muss sich das Christentum seine mystischen Quellen besinnen, denn der Reichtum mystischer Erfahrungen ist groß. In seinem wohl persönlichsten Buch setzt sich Jörg Zink engagiert für ein Christentum mit Zukunft ein. Und das heißt ja wohl in diesem Zusammenhang ein Christentum, das mystisch ist. Professor Dr. Peter Zimmerling ist Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik e.V., die sich in ihrem Faltblatt folgendermaßen vorstellt: Wir wollen Kenntnisse über Leben und Werk großer christlicher Mystikerinnen und Mystiker aus Vergangenheit und Gegenwart vermitteln. Wir wollen zu tieferem Verständnis mystischer Traditionen anderer Religionen kommen. Hier sind also die Absichten sehr deutlich und klar benannt und das muss gar nicht weiter irgendwie kommentiert werden. Zum Thema Mystik gäbe es natürlich sehr viel zu sagen, aber dafür ist hier nicht der Platz. Aber ich denke, wir werden diese Entwicklung zur Mystik hin sehr kritisch beobachten müssen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das auch wirklich zu tun. Ein verhängnisvoller Pragmatismus. Ich sagte eingangs schon, es ist heute mehr denn je ein begründetes Anliegen, zur Ruhe kommen zu wollen. Schätzungen gehen Jahr für Jahr von einer größeren Anzahl von Burnout-Erkrankten und Gefährdeten aus. Seit der Jahrtausendwende spitzen sich die Zustände in der Arbeitswelt immer mehr zu. Die Zahl der psychischen Erkrankungen infolge von Arbeitsstress steigt unvermindert an. Abgesehen von den vielfältigen Belastungsfaktoren und mangelnden persönlichen Ressourcen, auch mit solchen Belastungen fertig zu werden, liegt es auch an dem Verlust der Fähigkeit zu regenerieren und neue Kräfte zu sammeln. Mein Vortragsthema lautet ja, zur Ruhe kommen auf der Couch oder am Kreuz. Und das mit der Couch, haben Sie sich vielleicht schon gedacht, ist ja doppeldeutig und es war durchaus auch meine Absicht. Da gibt es ja zunächst die Couch im Wohnzimmer, auf der man sich ausruht nach einem harten Arbeitstag, um körperlich zur Ruhe zu kommen. Und das hat ja durchaus seinen Platz. Erholung, Regeneration ist sehr wichtig, um die physischen Reserven nicht zu erschöpfen. Dafür kann die Couch im Wohnzimmer durchaus hilfreich sein. Sicher, jeder hat so seine eigenen Wege, um zur Ruhe zu kommen. Das muss ja nicht unbedingt oder gar ausschließlich die Couch sein. Man kann sich in der Natur erholen, zum Beispiel bei einer Wanderung, oder andere erholen sich bei sportlicher Betätigung oder vielleicht bei der Ausübung eines Hobbys. Wäre ein Burnout nur eine Folge physischer Erschöpfung, dann würden diese Erholungsmöglichkeiten völlig ausreichen, um vorzubeugen. Aber nun geht es hier aber wesentlich auch um eine geistige und seelische Erholung. Natürlich, beim Burnout geht es auch darum, herauszubekommen, welche falschen Einstellungen und Haltungen mitwirken, dass es zu einer Erschöpfung gekommen ist. Aber eben eine Erholung an Geist und Seele. Und in diesem Zusammenhang kommt dann die andere Couch ins Spiel, nämlich die Couch beim Psychotherapeuten. Die Couch, von der nicht wenige Menschen sich die Lösung bedrängender Lebensprobleme versprechen, um seelisch zur Ruhe zu kommen. Auch wenn heute in der Psychotherapie kaum noch eine Couch zum Einsatz kommt, so ist doch sie eigentlich das Symbol für Psychotherapie schlechthin. Leider sind es auch zunehmend Christen, die sich Hilfe von dieser Couch erhoffen. Das war nicht immer so. Hier ist in den letzten 2 Jahrzehnten gerade im Bereich der christlichen Seelsorge eine verhängnisvolle Entwicklung eingetreten. Und zwar hat sich weitgehend ein gefährlicher Pragmatismus breit gemacht. Es begann damit, dass man meinte, ohne die auf dem Boden bibelfremder Menschenbilder gewachsener Psychotherapien nicht mehr auskommen zu können. Es wurden rein pragmatisch gewisse Konzepte und Methoden übernommen, ohne je ernsthaft die Frage gestellt zu haben, ob diese Konzepte nicht vielleicht dem Anliegen der Seelsorge entgegenstehen oder gar schädlich sind. Ich möchte es Ihnen kurz erläutern, was das mit Pragmatismus zu tun hat. Wenn es darum geht, ob die Psychotherapie in die Seelsorge integriert werden soll, also ob beides irgendwie vermischt werden könnte, dann wären ja im Grunde genommen 3 Fragen zu stellen und zu bedenken. Erstens müsste man erstmal die ontologische Frage beantworten. Das ist die Frage, ob Seelsorge und Psychotherapie überhaupt integriert werden können. Nun könnte man auf diese Fragestellung kurzschlüssig antworten und sagen, natürlich, die therapeutischen Seelsorger, die beweisen es doch. Aber ich meine, so schnell sollten wir mit unserer Antwort hier nicht sein. Natürlich kann man Erdbeereis und Essig integrieren. Das geht schon. Nur die Frage ist, wer will das Erdbeereis dann noch essen? Anders gesagt, natürlich geht es doch um die Frage, ob man Psychotherapie in die Seelsorge integrieren kann, ohne dass die Seelsorge dabei Schaden nimmt. Die 2. Frage wäre die ethische Frage. Die Frage nämlich, ob sie auch integriert werden sollen. Anders gesagt, ist das im Sinne der Heiligen Schrift beziehungsweise im Sinne der göttlichen Zielsetzung für den Menschen? Erst wenn diese beiden Fragen positiv beantwortet werden können, also es kann integriert werden ohne Schaden für die Seelsorge, es ist auch im Sinne Gottes, dann erst ist es sinnvoll, zur dritten Frage überzugehen, zur methodologischen Frage und zu fragen, wie denn eine solche Integration geschehen könnte. Charakteristisch für den Pragmatismus der Integrationisten, also derer, die das eben machen, ist die Tatsache, dass die ersten beiden Fragen nie geklärt wurden, jedenfalls nie ernsthaft geklärt wurden. Vielmehr ist man unmittelbar zur dritten Frage übergegangen. Wir machen es einfach. Wir fragen nicht mehr, ob das richtig ist, ob das schädlich ist, ob das dem Ziel der Seelsorge entspricht und kommt. Wir machen es einfach. Mal schauen, wie es funktioniert. Das ist Pragmatismus. Die evangelikale Christenheit war gegenüber den diversen Psychopraktiken lange Zeit sehr skeptisch, wenn nicht gar ablehnend gegenüber eingestellt. Man sah in ihren Lehren und Praktiken eine Gefahr für den christlichen Glauben. Immerhin bezeichnete Freud sich selbst als, ich zitiere, einen Feind der Religion in jeder Form und Verdünnung. Auch die nachfolgenden Propheten der Psychotherapie standen Freud in dieser negativen Einschätzung jeglichen Gottglaubens nicht nach. Zum Beispiel die Analytiker Jung, Adler, Schulz-Henke oder die Humanisten Goldstein, Maslow, Rogers, Peirce, Moreno oder eben auch die Behavioristen namens Skinner, Watson, Ellis. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre kam es dann in der christlichen Welt in Deutschland mit einer gewissen Verzögerung gegenüber den USA zu einem gravierenden Umbruch im Denken. In den Kirchen wurde der Vorbehalt gegen psychotherapeutische Methoden schon um 1970 aufgegeben. Jeder angehende Pfarrer muss seither die KSA durchlaufen, die klinische Seelsorgeausbildung, die stark an Rogers und anderen humanistischen Psychologen orientiert ist. Eine leider negativen Sinne bahnbrechende Funktion im evangelikalen Raum hatte Professor Michael Dietrich, der Mitte der 80er Jahre die biblisch-therapeutische Seelsorge begründete und sich für die Integration psychotherapeutischer Verfahren in die Seelsorge aussprach. Er hat besonders auf pietistische und freikirchliche Christen einen starken Einfluss ausgeübt. Ich meine nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen seiner Herkunft aus pietistischem Hintergrund. Während die Bedeutung der BTS in Deutschland stark zurückgegangen ist, hat sich seither der Gedanke der Integration therapeutischer Praktiken in die Seelsorge auf breiter Fläche durchgesetzt. Mittlerweile gibt es eine kaum noch überschaubare Anzahl von christlichen Organisationen, die Unterricht in therapeutischer Seelsorge anbieten. Der Begriff biblisch-therapeutisch wird selten nur noch gebraucht. Dafür spricht man heute umso häufiger von therapeutischer Seelsorge, was ja auch ehrlicher ist, denn indem man hier der Tatsache Rechnung trägt, dass in diesen Ausbildungsgängen kaum noch irgendwelche genuinen biblischen Inhalte vorkommen, dafür umso mehr Psychologie. Man öffnet sich damit natürlich zunehmend auch problematischen, ja sogar widerbiblischen Lehren und Praktiken. Tut mir leid, dass ich jetzt meine Präsentation nicht zeigen kann, aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Das sind zum Beispiel die Selbstliebe- und Selbstverwirklichungslehre, emanzipatorische Ansätze, Schuldverschiebung, Visualisierungstechniken, Fantasiereisen, katatymes Bilderleben, suggestive und hypnotherapeutische Praktiken, Meditationsübungen, kognitive Umstrukturierung, Atemtechniken, mentales Training, Familienstellen, Transaktionsanalyse, Lebensstilanalyse, Psychodrama, Bibliodrama, neurolinguistisches Programmieren. Um nur einige zu nennen, alle diese Praktiken werden heute in therapeutischer Seelsorge auch angewandt. Nicht alle von jedem, das ist schon klar, aber sie kommen alle vor. Angesichts dessen nimmt sich die heutige Position von Dietrich fast schon moderat aus, zumal er sicher die meisten der genannten Methoden ablehnen würde. Es gibt mittlerweile kaum noch psychotherapeutische Methoden, die nicht schon Eingang in die Seelsorge gefunden hätten. Und ich sträube mich innerlich schon, in diesem Zusammenhang überhaupt noch von Seelsorge zu sprechen. kurzfristige Entspannung und Beruhigung mag auf diesem Weg vielleicht gefunden werden, den wahren Herzensfrieden allerdings wird man weder auf der Couch im Wohnzimmer noch auf der des Psychotherapeuten finden, sondern nur bei Jesus Christus. Wenn ich auch sonst kein Freund von dem Psychologen Abraham Maslow bin, in einer Aussage muss ich ihm recht geben. Er sagte einmal, die Christen haben ihr Erstgeburtsrecht in Sachen Seelsorge für eine psychologische Wassersuppe verkauft. Damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gab eine Zeit, da hat man davon gesprochen, die Psychologie soll die Magd der Seelsorge sein. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, gelesen? Das soll heißen, sie soll der Seelsorge da helfen, wo sie eben hilfreich sein kann. Aber dann hat sich die Situation gewandelt und es ist dahin gekommen, dass die Psychologie mittlerweile zur Herrin geworden ist und die Seelsorge zum Magd. Und wissen Sie, dabei sind wir nicht geblieben. Wir sind jetzt gerade dabei, dass die Magd in die Wüste geschickt wird. Dass die Psychologie das Feld völlig übernimmt. Sie brauchen sich nur mal im Internet kundig machen, suchen Sie nach solchen Seiten, die Seelsorge anbieten und schauen Sie sich die Ausbildungsgänge an, schauen Sie sich die Themen an, die da vorkommen. Sie finden bei manchen überhaupt nichts Biblisches mehr. Zum Thema Visualisierung. In meinem Beitrag in dem Buch Gefährliche Stille bin ich ja auf einige der fragwürdigen Methoden etwas näher eingegangen. Der Methode der inneren Heilung zum Beispiel, Ruhen im Geist, innere Bilder, Familienstellen. Das kann ich im Rahmen dieses Vortrags jetzt nicht alles ansprechen. Ich möchte nur eine Psychotechnik ansprechen, die in verschiedenen Zusammenhängen zum Einsatz kommt, nämlich die Visualisierungstechnik. Ich werde diese Methode nur kurz schildern und benutze dafür eine Definition von Shakti Gawain, einer Esoterikerin, die dazu einen Bestseller geschrieben hat. Sie schreibt, Visualisierung ist die Fähigkeit, bei geschlossenen Augen detaillierte Bilder vor dem inneren oder geistigen Auge wie auf einem Bildschirm wahrnehmen zu können, möglichst mit allen fünf Sinnen. Man sieht, man hört, man fühlt, man riecht, man schmeckt etwas, was in Wirklichkeit nicht da ist. Im engeren Sinne ist die Visualisierung eine Technik der Produktion und Rezeption innerer Bilder, der Generation, also Herstellung und Interpretation bildhafter Vorstellungen. Im weiteren Sinne ist sie eine Technik der Kontaktaufnahme, der Kommunikation und Kooperation mit transpersonalen Mächten, mit einem gottähnlichen Wesen. Soweit ihre Definition. Shakti Gawain hat nun gar keinen Grund, irgendetwas zu verschleiern, denn sie steht ja voll dahinter. Deshalb meine ich, ist ihre Definition ehrlicher als das verharmlosende Reden von manchen Christen zu dem Thema. Sie zeigt ganz klar auf, dass damit ein Tor zum Reich der Finsternis aufgetan wird. Diese Methode wird von Schamanen angewandt, um in Kontakt mit Kontrollgeistern zu kommen. Sie findet leider heute auch in den Schulen Anwendung in Form von Fantasiereisen, von Esoterikern im Sinne der Seelenreise oder auch zum Zweck der Astralprojektion, in der Psychotherapie, zum Beispiel beim Katatypen Bilderleben, in der Seelsorge, insbesondere im Rahmen der Methode der inneren Heilung, die ja in der charismatischen Seelsorge besonders beliebt ist, oder auch beim Einsatz innerer Bilder. Bei Ignis werden Seelsorger darin ausgebildet, in einer Art mystischer Innenschau innere Bilder zu suchen und zu interpretieren, um damit Hinweise für die Seelsorge zu erlangen. Man muss aber ganz klar gesagt werden, Mystik und Esoterik in jeglicher Form stellt eine Grenzüberschreitung dar, die mit Sicherheit in Kontakt mit bösen Mächten und auch in deren Abhängigkeit bringt. Zur Ruhe kommen, ein wahrlich berechtigter Wunsch. Aber warum nicht bei Jesus? Jesus hat ein Angebot gemacht. Jesus hatte schon damals vor nahezu 2000 Jahren Menschen vor seinen Augen, die Lasten herumschleppen, sich abmühen, fast unter ihren Lasten zusammenbrechen, die nicht zur Ruhe kommen. Solche Menschen gab es damals und gibt es zu jeder Zeit, auch heute. Auch für uns ist das ein vertrautes Bild. Man braucht sich nur mal die Zeit zu nehmen, sich die Menschen auf den Straßen der Stadt näher anzusehen, wie sie vorbeihasten, beladen mit tatsächlichen Lasten, aber vor allem auch mit seelischen Lasten. Man sieht es den angespannten, den gehetzten und bedrückten Gesichtern an. Eigentlich haben die Menschen in unseren westlichen Gesellschaften heute doch mehr Freizeit als je zuvor. 38,5 Stunden Arbeit und der Rest Ruhe. Möchte man meinen, nicht? Aber zur Ruhe kommen die allerwenigsten. Das Wort Freizeitstress hätte noch vor 50 Jahren nicht erfunden werden können. Es ist eine typische Wortschöpfung unserer Zeit. Man hat geradezu den Eindruck, je mehr äußerliche Ruhe die Menschen haben, desto unruhiger werden sie. Und Jesus hatte ein tiefes Erbarmen mit solch belasteten Menschen und deshalb macht er ihnen und uns ein Angebot. Wir lesen das in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zwei Dinge fand ich in diesem Vers besonders erstaunlich. Der Herr ruft alle zu sich, ausnahmslos alle. Ich denke, da würde jeder Seelsorger sich heute davor hüten, das zu tun, nicht? Das würde ihn mit Sicherheit überfordern. Und noch eins, er sagt dann auch noch, nehmt auf euch mein Joch. Das ist doch seltsam. Jesus ruft diejenigen, die unter ihrer Last ohnehin schon fast zusammenbrechen und bietet ihnen sein Joch an. Will er diesen Menschen noch mehr aufbürden? Ich glaube nicht. Denn er sagt ja gleichzeitig, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Joch ist ein Gerät, das einem Zugtier oder einem Paar von Zugtieren angelegt wurde, damit es mittels desselben eine Last ziehen oder eine Arbeit verrichten konnte. War die Last eine schwere Last, dann war es eben auch ein schweres Joch. Wenn Jesus von seinem Joch spricht, dann bürdet er uns nicht irgendeine Last auf, die er selbst nicht zu tragen bereit wäre. Er macht es nicht so wie die Pharisäer, den und Schriftgelehrten, denen er ja eben diesen Vorwurf einmal gemacht hat. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr bürdet anderen Lasten auf und ihr selbst rührt sie mit keinem eurer Finger an. Wenn Jesus uns dazu aufruft, sein Joch auf uns zu nehmen, dann will er damit sagen, lasst euch mit mir zusammenspannen in ein Doppeljoch. Lasst euch in die Lebens- und Dienstgemeinschaft mit mir rufen. Die Last, die er uns aufbürdet, die trägt er selbst mit. Und so sorgt er dafür, dass diese Last nicht zu schwer wird und uns nicht niederdrücken kann. Im Grunde ist ja dem Gedeihen unseres inneren Menschen ohnehin nichts vorteilhafter als eine Last, die uns der Herr zu tragen gibt. Sie macht geduldiger, abhängiger, widerstandsfähiger und sie treibt uns ins Gebet. Im vorderen Orient legt man der jungen Palme einen schweren Stein in die Blätterkrone, um den Baum im Wachstum zu hemmen. Das hat folgende Auswirkung, der Baum schießt nicht so weit in die Höhe, der Stamm wird stärker und kräftiger, das Holz wird fester und die Frucht wird zahlreicher und ist darüber hinaus auch leichter zu ernten. Ich denke, auch dem einen oder anderen von uns muss der Herr einen Stein in die Krone legen. Ich trage ihn schon 40 Jahre mit mir herum und er ist mir zum Segen geworden. Jesus ruft also alle Mühseligen und Beladenen zu sich. Er verspricht ihnen Ruhe und Frieden. Aber kommen sie auch, die Gerufenen? Kommen sie mit ihrer Schuld, mit ihrer Last, mit all ihren Zweifeln, Enttäuschungen, Verletzungen, Vorbehalten, Ängsten und Sorgen? Oder wo gehen sie sonst damit hin? Das Versprechen, das Jesus hier gibt, ist ja klar und eindeutig formuliert. So werdet ihr Ruhe finden. Für eure Seelen. All die mystischen und psycho- bzw. pseudotherapeutischen Praktiken können nicht den wahren Herzensfrieden vermitteln. Sie wirken bestenfalls beruhigend. Und das auch immer nur kurzfristig. Und darum wird man ja auch irgendwann abhängig von dem, womit man sich beruhigt. Die Ruhe, die Jesus uns anbietet, ist von ganz anderer Qualität. Es ist eine Ruhe, die ihren Grund nicht im irdisch Sichtbaren hat, sondern in der Ewigkeit. Es ist eine übernatürlich, eine göttliche Ruhe, was sich ja nicht zuletzt darin beweist, dass sie allen natürlichen psychologischen Gesetzen widerspricht. Zur Ruhe kommen ist, wie gesagt, ein sehr berechtigter Wunsch, heute mehr denn je. Die Frage aber, die sich jeder selbst beantworten muss, ist, ob er sie sich von der Couch im Wohnzimmer beziehungsweise beim Psychotherapeuten erwartet oder sie bei Jesus sucht. Jesus möchte uns diese Ruhe schenken. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unserem Jagen nach selbstgesteckten Zielen. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unseren unnützen und vergeblichen Versuchen, ihm durch eigene Werke gefallen zu wollen. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unserem Bemühen, unserem Leben Sicherheit und Bedeutung zu geben. Und nicht zuletzt auch zur Ruhe kommen von unseren Sorgen und Ängsten. Jesus hat uns Ruhe verheißen, Ruhe für unsere Seelen. Nehmen wir doch sein Joch, sprich sein Kreuz, auf uns. Und werden wir gelehrige Schüler in der Lebensgemeinschaft mit ihm. Allerdings, eines sollten wir bedenken. Sein Rezept steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Mystiker und Seelenärzte uns verschreiben. Da geht es dann nicht um Selbstliebe, um Selbstverwirklichung. Da geht es dann nicht darum, das eigene Selbst und Ego in den Mittelpunkt zu stellen und von ihm alles zu erwarten, ja sogar die Gottesbegegnung in seinem Selbst zu suchen und zu erhoffen. Nein, da geht es dann darum, dass dieses Ego, dieses autonome Ego, dahin kommt, wo es hingehört, ans Kreuz, damit der gekreuzigte und auferstandene Herr in unserem Leben herrschen und regieren kann. Und da ist der Ort, wo die wahre Ruhe und der wahre Gottesfrieden zu finden ist. Denn wahre Gotteserfahrung wird der Christ nur dort haben, wo er aus Glauben lebt, aus einem Glauben, der sich auf das Wort Gottes stützt. Dazu kann manchmal die Stille der Einsamkeit hilfreich sein, um sich ohne Ablenkung dem Gebet und dem Lesen des Wortes widmen zu können. Aber dazu muss er sich ganz gewiss nicht irgendwelche meditative Techniken bedienen. Als Gotteskinder haben wir doch das Leben Christi in uns. Und dieses Leben birgt alles in sich, was wir so schmerzlich vermissen und was wir so dringend brauchen. Wahre Seelsorge bemüht sich deshalb, dem Ratsuchenden die im Christen innewohnenden Ressourcen zugänglich zu machen. Das, was das neue Leben wirklich ausmacht und was Christus uns gegeben hat mit der Wiedergeburt. Und es ist uns ja alles gegeben. Der ganze Segen, den Gott jemals geben wollte, schon gegeben. Das ihm zugänglich zu machen, damit das in seinem Leben auch mehr und mehr zur Entfaltung und zur Auswirkung kommen kann. Und dann geschieht Heilung. Das ist das Rezept zur Heilung und durchaus auch zur inneren Heilung. Das bezeugt Paulus mit folgenden Worten in Galater 2, Vers 20. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn es einen Königsweg zum inneren Frieden gibt, dann ist es dieser. Zur Ruhe kommen, ja, aber eben nicht auf der Couch, sondern am Kreuz. Dort wird wahr, was Paulus in Kolossern so wünschte, indem er sagte, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Liebe Freunde, wo der Friede Gottes regiert, wo der Fürst des Friedens regiert, da wird auch Friede sein. Ich möchte auch noch mit uns gemeinsam beten und bitte dazu aufzustehen. Ja, wir danken dir, Jesus Christus, dass wir wissen, wir dürfen zu dir kommen mit all unseren Nöten, Sorgen, Ängsten, mit all dem, was uns bedrückt, mit all dem, was uns zur Last wird und beunruhigt. Du hast uns gerufen, Herr, und deine Verheißung ist zuverlässig. Du wirst Ruhe schenken. Herr, lass uns doch absehen von all den falschen Angeboten dieser Welt, heute auch in der christlichen Welt. Von den Angeboten, die doch eigentlich nur ein ganz schwacher, ein dürftiger Ersatz sind für das, was du uns geben möchtest. Ja, nicht nur ein Ersatz, sondern sogar etwas, was uns in die Irre führt und in Bindungen und wegzieht von dir und wegzieht von dem Segen, den du uns bereitet hast. Herr, so wollen wir einfach uns wieder ganz neu zu dir hinbewegen und hinwenden, weil in dir und bei dir alles zu finden ist. Gelobt sei dein Name. Amen.